Irrtümer über die gewaltfreie Kommunikation.
Ein Podcast-Beitrag zum Artikel in der Empathischen Zeit vom Juni 2021.
Von und mit Olaf Hartke
und Anja Palitzer.
In unserem letzten Artikel zum Thema Irrtümer über die gewaltfreie Kommunikation ging es um Irrtümer mit gewaltfreier Kommunikation.
Genau genommen über die Irrtümer, die man sich und seinen Gesprächspartnern damit verschafft, indem man versucht, andere Irrtümer zu vermeiden. Zuerst freut man sich, dass man nicht mehr in das alte, schon bekannte kommunikative Fettnäpfchen tritt. Und dann merkt man plötzlich, hey, Moment mal, was antwortet mein Gegenüber da gerade? Hat sie oder hat er mir gar nicht zugehört? Ich wollte doch nur...
Und schon hat man genau das erreicht, was man eigentlich vermeiden wollte. Ein Missverständnis. Und dann versucht man, das Missverständnis mit Hilfe gewaltfreier Kommunikation wieder auszuräumen. Und plötzlich wird alles noch komplizierter und das Gespräch nimmt einen ganz unerwarteten Verlauf. Und dann steht man da mit seinen sorgsam geplanten und eingeübten 4 Schritten und denkt vielleicht Dinge wie:
Gewaltfreie Kommunikation funktioniert nur, wenn mein Gegenüber auch mitmacht.
Oder?
Ha, gewaltfreie Kommunikation, so ein Blödsinn.
In unserem Artikel in der Empathischen Zeit vom Juni 2021 hatten wir 2 Beispiele mitgebracht und wir haben während des Schreibens bemerkt, um unsere Missverständnisbeispiele zu entwirren, benötigen wir deutlich mehr Textseiten, als wir zur Verfügung haben. Und Claudia Broadhurst, die Verlegerin der Empathischen Zeit, schlug uns dann vor, na, ihr könnt ja die ungeschriebenen Gedanken im Rahmen eines Podcast-Beitrages der GfK-Welt ja noch zugutekommen lassen.
Und das bedeutet, Sie bekommen in diesem Podcast-Beitrag von uns ergänzende Gedanken zum Thema Irrtümer trotz gewaltfreier Kommunikation und wie man sie mit Hilfe der Schlüsselunterscheidungen auflösen kann. Bevor wir inhaltlich in das Thema einsteigen, möchten wir Ihnen noch einen kurzen Überblick geben über das, was jetzt auf Sie zukommt.
Du, Olaf, heißt das in einem Podcast, den man ja nur hört und gar nicht sehen kann, eigentlich auch Überblick geben?
Ja, ich denke schon. Weil wenn wir sagen würden, wir geben jetzt ein Übergehör, ich glaube, das würden viele nicht verstehen.
Okay, hier also unser auditiver Inhalteüberblick.
Teil 1. Sie bekommen nochmal das erste Beispiel aus dem Artikel in der Empathischen Zeit zu hören und daran versuchen wir zu verdeutlichen, dass das, was Menschen sagen, nicht immer das ist, was andere Menschen hören.
Wir erzählen Ihnen in diesem ersten Teil etwas über die sogenannte Informationsverlusttreppe.
Über die Fähigkeit unseres Gehirns in der Kommunikation blitzschnell das zu entdecken, was das Gehirn eh schon weiß und gut verinnerlicht hat.
Und über die relative Behäbigkeit in der Fähigkeit zu entdecken, was auch anders gemeint sein könnte.
Und dann erklären wir kurz, was wir unter Schlüsselunterscheidungen verstehen und machen das am genannten Beispiel auch deutlich.
Und wenn es uns gelingt, Sie bei unseren Gedankengängen mitzunehmen, dann entdecken Sie, wie man mit Hilfe einer Schlüsselunterscheidung Missverständnisse verdeutlichen und klären kann.
Dann kommt der zweite Teil dieses Podcasts und darin geht es um das zweite, deutlich komplexere Beispiel aus unserem Artikel. Das Beispiel, an dem wir selbst nochmal gemerkt haben, dass es manchmal Zeit und viel Geduld beim gegenseitigen Zuhören braucht, um Missverständnisse aufzulösen.
Ja, vielleicht werden Sie auch Geduld brauchen, um dran zu bleiben. Aber ich glaube, es kann sich lohnen.
Man kann plötzlich nachvollziehen, weshalb es auch mit gewaltfreier Kommunikation immer noch Missverständnisse gibt und wie schnell die entstehen. Und auch, und das ist das eigentlich Lohnende, wie man eine Chance hat, jedes Missverständnis mit seinem Gegenüber zu klären, wenn beide geduldig sind und Klärung und sich gegenseitig besser verstehen, den Vorrang geben gegenüber dem weit verbreiteten Recht haben wollen.
Ja, und zum Abschluss im dritten Teil dieses Podcasts geben wir Ihnen noch Infos, wie Sie das Thema Schlüsselunterscheidungen vertiefen können und Ihre GfK-Fähigkeiten damit weiter trainieren.
Und jetzt steigen wir ein in das erste Beispiel aus dem Artikel. Dialog 1. Ja, mir ist halt total wichtig, dass du mich da verstehst.
Ich will dich auch verstehen. Sag doch noch mal, wie geht es dir mit deinem Chef?
Na klar, ich fühle mich von meinem Chef betrogen.
Na, wie fühlst du dich, meine
Na,
ich?
betrogen eben und ausgenutzt. Und weißt du, wer das gemacht hat? Er hat das so gemacht.
Nein, nein, nein. Wie es dir emotional geht, meine ich.
Das versuche ich dir doch gerade zu erklären. Also, das war so. Er kam ins Büro und...
Oje, oje, diese Sachlage ist mir gerade echt zu kompliziert. Mensch, dein Gefühl.
Du sagst, du willst mich verstehen? Das interessiert dich doch gar nicht. Hey, vergiss das mit der gewaltfreien Kommunikation, das bringt doch nichts.
Aber nur weil du mal wieder nicht über deine Gefühle sprechen kannst.
Weshalb es mit dem Verständnis in der Kommunikation manchmal nicht so einfach ist, das macht auch die Informationsverlusttreppe deutlich. Stellen Sie sich einmal vor, Sie stehen oben auf einer Treppe, auf der ersten Stufe, und die Treppe hat 4 Stufen und auf der unteren Stufe steht Ihr Gesprächspartner. Stufe 1 besteht darin, dass Sie etwas Bestimmtes meinen und zum Ausdruck bringen wollen. Das kleiden Sie in Worte, sprechen es aus und damit sind Sie automatisch eine Stufe runter auf Stufe 2 gegangen. Denn das, was Sie meinen, ist nicht eins zu eins das, was Sie gesagt haben. Die nächste Stufe in Richtung 3 besteht darin, dass Ihr Gegenüber etwas Bestimmtes hört. Und das, was andere Menschen akustisch hören, ist manchmal nicht das, was wir gesagt haben. Und die Stufe 4 besteht darin, dass das, was der andere hört, in einer bestimmten Art und Weise von ihm auch verstanden wird. Und das, was er versteht und sich gedanklich zusammensetzt, ist oft nicht das, was akustisch gesagt und gehört worden ist.
Und aus der Fülle an Informationen, die überhaupt noch beim Gegenüber ankommen, pickt sich das Gegenüber das heraus, was zu dessen Erfahrung und Überzeugung passend erscheint. Ja, und das merken Sie dann auch an solchen Dialogen.
Anja, ich glaube, das hätte man noch irgendwie anders machen können.
Oh, jetzt fängst du schon wieder an, mich zu kritisieren. Du bist ja genauso wie mein Vater. Ja, und dieser kurze Dialog zeigt schon, und das ist gut beim Podcast, weil Sie können stoppen und kurz zurückspulen, denn das, was Olaf gerade gesagt hat, das könnte man auch anders machen, habe ich einfach nicht gehört, sondern ich habe meine Interpretation reingelegt, dass ich gerade wieder kritisiert werde. Und das ist nicht das, was der andere gesagt hat. Im Endeffekt kommen nur akustische Schallwellen an unser Ohr. Und wir übersetzen die Schallwellen. Und wir übersetzen es nicht eins zu eins, sondern wir übersetzen das so, dass es zu unseren Interpretationen, Annahmen, unseren Erfahrungen passt. Und das ist eine Fähigkeit unseres Gehirns, ganz schnell wieder zu entdecken, was es schon verinnerlicht hat. Und das mit dem gleichzusetzen, was es vermeintlich gehört hat. Und es gar nicht gut trainiert darin, parallel zu überlegen, ob der Sender es vielleicht anders gemeint hat, als wir unmittelbar annehmen. Und Schlüsselunterscheidungen helfen uns, Dinge, die wir hören, auch anders verstehen und begreifen zu können.
Schlüsselunterscheidungen grenzen in der Regel zwei verschiedene Begriffe voneinander ab. Sie machen deutlich, dass hinter kleinen, einfachen Begriffen manchmal ganze Denkkonzepte stehen. Im obigen Beispiel haben wir einen Menschen, der gerne verstanden werden möchte. Ich möchte, dass Anja versteht, was mit meinem Chef vorgefallen ist. Und Anja auf der anderen Seite ist auch jemand, der gerne verstehen möchte. Sie möchte verstehen, wie es mir geht und was ich gerade brauche. Und da haben wir zwei unterschiedliche Konzepte von anderen Menschen verstehen. Anstatt über Verstehen oder Nichtverstehen zu streiten, wäre also hier hilfreich zu klären, was verstehen denn die beiden Beteiligten unter sich verstehen. Und hier hilft mir so ein schöner Satz von Marshall Rosenberg, der mal gesagt hat,
Ich spreche über dies und ich möchte vorher klarstellen, dass ich damit nicht das meine. Denn mein Dies ist zwar so etwas Ähnliches wie dein Das und trotzdem irgendwie auch ganz anders. Und ich möchte vermeiden, dass wir die beiden verwechseln und darüber in Streit geraten.
Also zusammengefasst, in diesem ersten Beispiel wäre einfach hilfreich, dass diese beiden Menschen, der eine, der verstanden werden möchte, und die andere, die ja auch verstehen möchte, einfach mal ihre Denkkonzepte von verstanden werden offenlegen und deutlich machen, was sie darunter verstehen. Und nun widmen wir uns mal dem zweiten Dialog und prüfen mal, welche Schlüsselunterscheidungen da eine Rolle spielen könnten.
Ich bin nicht zu spät. Ich wusste ja gar nicht, dass du früher Feierabend hast. Was brauchst du jetzt, damit du dich wieder entspannen kannst?
Ja, du könntest dich wenigstens mal entschuldigen. Schließlich habe ich dich schon zigmal gebeten, öfter aufs Handy zu schauen, wenn wir uns nach Feierabend spontan in der Stadt treffen wollen. Und du hast auch gesagt, du machst das.
Nein, ich habe gesagt, dass ich es versuche. Und entschuldigen muss ich mich überhaupt nicht. Ich habe ja gar nichts falsch gemacht. Aber ich vermute gerade, du bist sauer, weil du mehr Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit in Absprachen brauchst?
Quatsch. Ich bin sauer, weil ich eine Stunde in der Kälte gestanden habe, nur weil du nicht auf dein Handy schaust.
Nein, du bist sauer, weil sich für dich ein wichtiges Bedürfnis nicht erfüllt hat.
Oh, geh mir nicht auf den Geist. Ich bin total durchgefroren, weil du zu bequem bist.
Mein Gott, ich versuche doch nur, dich zu verstehen. Aber mit dir klappt gewaltfreie Kommunikation eben nicht.
Aha. Du möchtest doch immer, dass ich aufrichtig bin und zum Ausdruck bringe, was mich beschäftigt, oder?
Ja.
Das tue ich jetzt mal. Du denkst doch, nur weil du diesen GfK-Quatsch machst, dass du etwas Besseres bist als ich. Nur weil du plötzlich Kommunikationsregeln beherrschst, die ich angeblich nicht verstehe.
Meine Güte, das hat doch jetzt nichts mit Aufrichtigkeit zu tun. Das sind doch nur wieder deine Interpretationen und Urteile über mich. Ich versuche doch nur, unsere Beziehung zu retten.
Ja, so wird das aber nichts.
Ja, das begreife ich auch langsam.
Ja, so schnell entwickeln sich Dialoge manchmal in ungeahnte Richtungen. Kennen Sie das?
Ja, und wenn ich den Dialog mir nochmal so anhöre, dann habe ich so die Idee, da sind ganz schön viele Fettnäpfchen, in die dieses Paar getreten ist. Und es sind nicht allein nur die Schlüsselunterscheidungen, die da hilfreich wären. Doch wenn wir uns den Schlüsselunterscheidungen zuwenden und die anderen Dinge außer Acht lassen, weil das wäre eine weitere Podcast-Folge wert, könnten wir folgende drei Schlüsselunterscheidungen unterbringen.
In der ersten Sequenz des kurzen Dialoges geht es um zwei unterschiedliche Denkkonzepte. Ich habe das Konzept verkörpert des Sich-Entschuldigens.
Und das steht gegenüber dem Denkkonzept des Bedauerns. Man kann die Unterschiedlichkeit von zwei Denkkonzepten mit Hilfe von drei Fragen näher beleuchten. Und diese drei Fragen stelle ich Olaf. Olaf, wenn du an sich entschuldigen denkst, worauf liegt dein Fokus, deine Aufmerksamkeit?
Ja, wenn ich daran denke, jemand müsse sich entschuldigen, dann ist meine Aufmerksamkeit darauf gerichtet, dass diese Person etwas falsch gemacht hat. Dass sie einen Fehler gemacht hat.
Und welche Überzeugung gehört dazu?
Ja, dann bin ich überzeugt davon, dass es eine richtige Art gibt, die Dinge zu tun, und eine falsche Art, die Dinge zu tun. Und ich weiß in dem Moment, was richtig und was falsch ist.
Und was ist denn deine Absicht?
Meine Absicht ist, dass derjenige anerkennt, dass er einen Fehler gemacht hat und unsere Beziehung dadurch bereinigt, dass er es ausspricht, einen Fehler gemacht zu haben und sich bei mir dafür entschuldigt.
Das war jetzt das Denkkonzept des Sich-Entschuldigens. Und wir können mit den drei Fragen auch das Denkkonzept des Bedauerns untersuchen.
Anja, wenn du an etwas Bedauern denkst, worauf liegt dann der Fokus, die Aufmerksamkeit bei dir?
Beim Bedauern liegt der Fokus darauf, welche Bedürfnisse beim anderen durch mein Verhalten ausgelöst nicht erfüllt werden. Und ich möchte verstehen, was ich ausgelöst habe und möchte auch wissen, was der andere stattdessen gebraucht hätte.
Und welche Überzeugung gehört dazu?
Ich bin überzeugt, dass ich für die Gefühle des anderen nicht verantwortlich bin. Ich bin Auslöser für die Gefühle, jedoch nicht die Ursache für die Gefühle des anderen.
Und was ist das Ziel oder die Absicht des Bedauerns?
Ja, und bei dem Ganzen habe ich trotzdem die Absicht, die Bedürfnisse meines Gegenübers im Blick zu haben. Ich möchte sie mit berücksichtigen. Und ich möchte nicht nur zu den Bedürfnissen des anderen beitragen, sondern auch gleichfalls meine Bedürfnisse mit berücksichtigen. Und wenn ich bedauere, dann kann das so klingen. Also Olaf, wenn ich mitbekomme, dass du so lange bei der Temperatur draußen auf mich gewartet hast und nun ganz durchgefroren bist, bedauere ich, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, dir zu schreiben, dass ich heute länger brauche.
Soweit zur ersten Sequenz. Wenden wir uns nun zur zweiten Sequenz. In dieser ging es darum, dass ich irgendwie die Idee hatte, dass Anja für meine Gefühle verantwortlich ist, dass sie schuld hat an meinen Gefühlen. Und in solchen Situationen kann die Schlüsselunterscheidung helfen, in der es darum geht, Gefühlsauslöser
und Gefühlsursache voneinander zu trennen.
Anja, worauf liegt beim Gefühlsauslöser der Fokus, die Aufmerksamkeit?
Die Aufmerksamkeit beim Auslöser sind sinnlich wahrnehmbare Fakten. Selbst eine hochgezogene Augenbraue kann ein Auslöser sein oder ein Satz, der gesagt wird, wie zum Beispiel, du bist doch nur zu bequem, auf dein Handy zu schauen. Meine Aufmerksamkeit liegt im Außen. Die Auslöser sind objektiv erfassbar.
Und was ist deine Überzeugung?
Ja, ich löse Gefühle bei anderen Menschen aus. Jedoch bin ich nicht die Ursache für deren Gefühle. Insofern bin ich auch nicht für deren Gefühle verantwortlich.
Und was ist das Ziel, die Absicht?
Hier würde ich nicht so weit gehen, von Ziel oder Absicht zu sprechen. Aber ich habe einen Wunsch. Ich möchte, dass mein Gegenüber anerkennt, dass ich für seine Gefühle nicht verantwortlich bin. Im nächsten Schritt beleuchten wir die Gefühlsursache und wenden auch hier die drei Fragen an. Olaf, wo liegt denn die Aufmerksamkeit, der Fokus?
Die Aufmerksamkeit liegt auf meinen Bedürfnissen. Zum Beispiel in dieser Situation hätte ich ganz gerne, dass achtsam damit umgegangen wird, was wir verabredet haben miteinander. Und ich bin frustriert, wenn Absprachen nicht eingehalten werden.
Und was ist die Überzeugung?
Ich bin überzeugt, dass mein Gegenüber zwar meine Gefühle auslöst, aber genauso bin ich überzeugt, dass nicht mein Gegenüber dafür verantwortlich ist, sondern ich selber dafür verantwortlich bin. Denn es dreht sich hier um meine Bedürfnisse, die gerade nicht erfüllt werden.
Und was ist dein Ziel, deine Absicht?
Meine Absicht ist, dass ich mich selber um die Erfüllung meiner Bedürfnisse kümmere. Denn ich selber bin dafür verantwortlich. Während ich also auf der Kreuzung auf Anja warte, könnte ich feststellen, ja, ich bin frustriert, weil mir verbindliche Absprachen wichtig sind. Und gleichzeitig kann ich auch feststellen, ich bin besorgt um meine Gesundheit, möchte meine Gesundheit schützen und entscheide mich dafür, mich in ein Café zu setzen. Bei dieser Schlüsselunterscheidung wird auch nochmal deutlich, dass es bei Schlüsselunterscheidungen nicht immer um die Gegenüberstellung eines GfK-konformen Konzeptes mit einem nicht GfK-konformen Konzept geht, sondern manchmal werden auch Begriffe voneinander abgegrenzt, die einfach nur verschiedene Standpunkte deutlich machen sollen, verschiedene Aspekte deutlich machen sollen, die aber beide eine gleichberechtigte Daseinsberechtigung haben.
Wir kommen jetzt zur dritten Sequenz und da geht es darum, dass mein Gegenüber aufrichtig sein möchte.
Und leider ist mir dabei nicht klar, dass es einen Unterschied gibt zwischen Aufrichtigkeit und dem Äußern von Bewertungen, Interpretationen oder sogar Anschuldigungen. Die Schlüsselunterscheidung zu diesem Thema lautet Aufrichtigkeit als Wolf im Vergleich zu Aufrichtigkeit als Giraffe.
Olaf, wenn du mit der Aufrichtigkeit als Wolf unterwegs bist, wo liegt da deine Aufmerksamkeit?
Die liegt dann darauf, dass ich anderen ungefiltert meine Urteile und Bewertungen mitteile. In unserem Beispiel, du denkst doch, dass du was Besseres bist, weil du GfK machst.
Und wo liegt deine Überzeugung?
Ich bin überzeugt, dass Aufrichtigkeit darin besteht, jetzt zu sagen, was ich gerade denke.
Und was verfolgst du für eine Absicht oder ein Ziel?
Also wenn jemand mir sagt, sei doch mal ehrlich, dann habe ich schon das Ziel, dessen Bedürfnis nach Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit zu erfüllen. Und meine Absicht ist aber auch, andere zu überzeugen. Und ich möchte meine Gedanken als richtig anerkannt bekommen. Anja, wenn du Aufrichtigkeit als Giraffe praktizierst, worauf liegt dann deine Aufmerksamkeit, dein Fokus?
Meine Aufmerksamkeit liegt auf den 4 Schritten der gewaltfreien Kommunikation. Ich sage in Form einer Beobachtung, wie ich die Situation wahrgenommen habe. Ich teile mit, wie es mir damit geht und was ich brauche. Zum Schluss richte ich eine Bitte an mein Gegenüber.
Und was ist deine Überzeugung?
Meine Überzeugung ist, dass ein urteilendes Denken eher zu Konflikten führen kann.
Und was ist deine Absicht?
Meine Absicht mit den 4 Schritten ist, mit der Beobachtung eine gemeinsame Realität herzustellen. Mit dem Gefühl und Bedürfnis möchte ich mitteilen, was in mir gerade lebendig ist. Und die Bitte äußere ich mit dem Wunsch, andere einzuladen, zur Erfüllung meiner Bedürfnisse beizutragen.
Zum Abschluss möchten wir nochmal zusammenfassen und auch verdeutlichen, weshalb wir das für so sinnvoll erachten, sich mit den Schlüsselunterscheidungen zu beschäftigen. Es heißt, die Schlüsselunterscheidungen sind Grundlage für ein tieferes Verständnis der gewaltfreien Kommunikation. Und darüber hinaus bieten sie uns auch ein tieferes Verständnis für andere Menschen. Gefühle und Bedürfnisse anderer zu entdecken und zu verstehen, das haben wir als sehr hilfreich erlebt. Mit den Schlüsselunterscheidungen ist nochmal ein erweitertes Verständnis auf einer anderen Ebene möglich. Ich verstehe damit die Denkkonzepte und Logiken anderer viel besser.
Aus unserer Sicht ist das Wesentlichste in der Arbeit mit den Schlüsselunterscheidungen, dass ich ein Gefühl für die Unterschiedlichkeit der Begriffe bekomme. Und es geht keinesfalls darum, eine qualitative Wertung darin zu sehen. Vielleicht ist es ja das Wichtigste, was Sie sich hier mitnehmen können. Kein Begriff ist besser oder schlechter. Und es geht nicht darum, dass das eine richtig ist und das andere falsch.
Man kann da höchstens sagen, es gibt Schlüsselunterscheidungen, die haben auf der einen Seite etwas GfK-Konformes im Sinne von, ja, das ist etwas, was meine Bedürfnisse erfüllt und das möchte ich im Leben haben. Und auf der anderen Seite gibt es dort etwas, in Anführungszeichen, nicht GfK-Konformes, das schätze ich nicht so sehr. Beispielsweise Schreien als Wolf im Vergleich zu Schreien als Giraffe. Und es gibt eben die Schlüsselunterscheidungen, da gibt es diesen Unterschied nicht, wie Gefühlsursache und Gefühlsauslöser. Ein anderer wichtiger Punkt ist nochmal die Frage, welche Absicht verfolge ich denn eigentlich mit Schlüsselunterscheidungen?
Wenn ich Menschen versuche zu belehren, zu korrigieren oder gar zu überzeugen, dann ist das eher konfliktauslösend. Ja, und was ich auch noch als sehr bedeutsam ansehe, ist der Zeitpunkt. Wann gehe ich in den Austausch über diese unterschiedlichen Sichtweisen, die in diesen Begrifflichkeiten liegen? Aus meiner Erfahrung hilft ein entspannter und offener Zustand. Ungünstig sind eher solche Momente, wo der andere angespannt, frustriert oder gar im Stress ist. Das Gleiche gilt auch für mich. Ich kann mich nur dann gut auf die Sichtweisen des anderen einlassen und ihn abholen, wenn ich selber in meiner eigenen Kraft bin.
Wir hören bei Mediationen in Teams oder auch zwischen Ehepartnern immer wieder
Oh, die Konflikte sind so anstrengend, ich will die nicht. Die meisten Menschen wollen keine Konflikte.
Doch die Konflikte an sich, ja, man glaubt es kaum, haben auch eine gute Seite. Denn sie zeigen uns deutlich, wo stehe ich gerade in meinem Verständnis und wo steht der andere in seinem Verständnis. Und wenn es mir gelingt, mit Empathie den anderen abzuholen, auf ihn einzugehen, auch seine Bedürfnisse, um die er ringt, sehen zu können, habe ich die Möglichkeit, ihm deutlich zu machen, hey, ich verstehe dich. Denn erst wenn der andere sich wirklich in seinem Anliegen verstanden erlebt, entwickelt er eine Bereitschaft, uns in unserem Verständnis auch anzuhören. Und wir können ihn dann fragen, ob er eine Bereitschaft hat, unsere Sichtweise von den Begrifflichkeiten zu hören und auch uns auszutauschen, wo liegt der Nutzen in diesen unterschiedlichen Sichtweisen.
Die Arbeit am Artikel für die empathische Zeit und auch die Beschäftigung mit diesem Podcast hat mir nochmal zwei Dinge klar vor Augen geführt. Dass zwei Menschen sich annähernd verstehen, das ist eine recht komplexe Angelegenheit. Und das Zweite ist, die Schlüsselunterscheidungen können wirklich einen deutlichen Beitrag leisten, dass man sich näher kommt. Und ja, in diesem Sinne, was immer Sie gerade tun, wo immer Sie gerade sind, wir wünschen Ihnen verständnisvolle Beziehungen. Und vielleicht bis irgendwann. Tschüss.
Irrtümer über die gewaltfreie Kommunikation.
Ein Postcardball. Ein Post. Oh nein. Da spulen wir nochmal gerade ein Stück zurück. Ein Postcardball. Ein Post. Das ist das Schöne, man kann immer wieder schneiden, schneiden, schneiden.
Klappe die dritte. War nicht gut? Was denn nun?
Genau genommen ist es nicht unsere Verlegerin, sondern die Verlegerin der empathischen Zeit. Man kann auf der einen Seite verstehen, bla bla bla. Was kann man da verstehen?
Probier es noch mal neu.
Ja, es war eine super Erklärung. Ich sehe nur gerade, Anja, das Band läuft nicht mit.
Oh, na, du hast es jetzt erst gestartet.
Ach so.
Mit Hilfe von drei Fragen näher erläutern.
Ich stopp mal, ich glaube, du wolltest erläutern sagen.
Habe ich das nicht?
Nee, ich glaube, das war erleuchten.
Ach, ist doch auch schön, oder?
Andere zu erleuchten?
Ja.
Ja.
Naja, während andere erläutern, sind manche schon erleuchtet.
Das gefällt mir.